Lasst uns über Beziehungen sprechen. Ich habe dieses Thema mitgenommen, da kürzlich dachte ich, oh, es ist noch schönes Wetter, da kann ich noch biken gehen. Und meine Frau, die Rahel, die hat gedacht, oh, es ist noch schönes Wetter, jetzt können wir noch gemeinsam wieder mal unsere Spazierrunde machen. Und dann ist man gerade sofort im Thema drinnen. Ja, Beziehungen, Kommunikation, gar nicht so einfach. Ich meine, das Kind kommt aus der Schule nach Hause und schreit die Mami an, Mami, das ist eine dumme Kuh. Und du merkst, hoppla, da ist irgendwo Energie gewesen in der Schule, oder? Da läuft irgendetwas, ja, das sind die Beziehungen. Oder du bist dann irgendwo im Geschäft und der Chef, der ist immer so ein bisschen schwierig oder einer der Mitarbeiter ist schwierig. Und wir merken, in Beziehungen leben, das ist manchmal gar nicht so einfach. Ja, wir ticken da unterschiedlich und darum eben das Thema Beziehungen. Ich habe die Feststellung gemacht, dass Beziehungen selbst unter Christen manchmal nicht einfach sind. Und sollte doch eigentlich, ich meine, hat da der Paulus nicht gesagt im Römerbrief Kapitel 17, Vers 7, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat zur Ehre Gottes. Also ist doch eigentlich so eine klare Sachlage, wir nehmen einfach einander an, dann geht's doch. Oder hat nicht Jesus gesagt in Johannes 13, dass wir einander lieben sollen, wie er uns geliebt hat, damit auch wir einander lieben? Ein neues Gebot hat er uns gegeben. Ja, er betet ja dann sogar in der Abschiedsrede, dass wir alle eins untereinander sind. Das eigentlich ist doch die Sachlage klar. Warum ist es dann doch nicht so einfach? Oder sagen wir, das ist da mein Gegenüber. Und sagen wir, da bin ich. Und jetzt wäre es von Gott her so geplant, dass das einfach eine gute, harmonische Beziehung ist. Also was ist denn da so schwierig? Wir gehen doch einfach miteinander und dann geht doch das. Also Jesus ist ja da und dann müsste das doch funktionieren. Wieso geht das eben manchmal nicht? Ich war da mal in einer Sitzung drinnen, da wurde ich so kritisiert und dann hat aber niemand reagiert sonst da in der Gruppe drinnen. Dann hat mich das so richtig getriggert. Dann habe ich gemerkt, aha, was läuft jetzt eigentlich ab? Ich habe es dann eben erst ein bisschen später realisiert. Oder? Ich habe da ja auch eine Vergangenheit. Und das, was da in dieser Sitzung geschehen ist, das hat genau das getriggert, was da bei mir in der zweiten Klasse eben schon einmal geschehen ist. Und jetzt hatte das Einfluss auf mich. Also es war eben nicht einfach so, dass jetzt halt mal eine Kritik kam, sondern das, was da an Kritik an mich herangekommen ist, hoppla, jetzt bin ich da sehr grün, hat da aus meiner eigenen Vergangenheit etwas nachwirken lassen. Und jetzt ist es in der Theorie natürlich schon klar, ja, ich lebe einfach in Frieden, dann ist alles gut. Aber weil da eben manchmal die eigene Vergangenheit noch nachwirkt, weil da etwas noch aus der Vergangenheit so rüberscheint, deswegen ist es manchmal dann eben doch nicht so einfach, dass wir da einfach so miteinander leben. Ja, und was passiert dann? Dann habe ich dann eben das Gefühl, bumm, oder? Dann knallt es dann so richtig, weil bei mir eben etwas läuft. Und genauso wie ich eben nicht einfach neutrale Person bin, sondern ich habe eine Vergangenheit, so ist es bei meinem Gegenüber eben auch. Oder sagen wir, da ist da jetzt die andere Person. Und jetzt hat der eben auch eine Vergangenheit. Oder sagen wir, der lebt da in irgendeiner Beziehung, da ist eben dieser Chef und dieser Chef ist ein bisschen schwierig, die Beziehung ist da nicht so in Ordnung. Ja, was passiert jetzt? Jetzt spricht die Person mit mir, aber die Person hat im Hintergrund gerade eine schwierige Situation im Geschäft oder so. Ja, und was passiert jetzt? Oder sagen wir mal, diese Person da, mit der die da Mühe hat, hat so eine komische Nase. Und dummerweise habe ich jetzt auch so eine dumme Nase. Und was passiert jetzt? Jetzt passiert das, dass wenn die Person mich sieht und eben die Nase sieht, die Person, die andere Person eigentlich sieht. Es findet eine Übertragung statt. Ups. Ja, lebt. Es findet eine Übertragung statt. Das heißt, die Person, jetzt müsste ich das wechseln, oder? Das war jetzt so ich, oder? Jetzt ist die Person, die da knallt. So. Die Person ist jetzt wütend auf mich, weil ich eben dieselbe Nase oder ich sage jetzt mal dieselbe Funktion inne habe. Jetzt läuft da eben etwas ab. Und das ist dann gar nicht so einfach. Ja, wir wollen doch dann miteinander in Frieden miteinander leben und trotzdem geht das nicht ganz so einfach. Und spannend ist, das, was wir da menschlich immer wieder erleben, das hatte Jesus auch erlebt. Oder im Römer 15, Vers 3, da wird Psalm 69 zitiert und dann heißt es da, die Schmähungen derer, die dich schmähen, also Gott, sind auf mich gefallen, auf Jesus. Aha. Da waren da die Pharisäer und die erwarteten, dass Gott da endlich mal Frieden schaffen würde, ist aber nicht gekommen. Und jetzt kommt Jesus und sagt, ich bin Gottes Sohn. Jetzt hat sich der ganze Zorn, den die Leute eigentlich Gott gegenüber hatten, auf Jesus gespiegelt. Also jetzt fängt da eine Projektion statt und jetzt wird Jesus angeklagt, obwohl Jesus ja definitiv nie etwas Schiefes gemacht hat. Also wenn man mit jemandem leben kann, dann mit Jesus. Und trotzdem, in Jesus hatten sie eben diesen Gott gesehen, der nicht das tut, was die eigentlich wollten. Und darum hat das da so richtig geknallt. Also das gibt es eben auch im Geistlichen. Oder sagen wir, da ist ein Familienvater. Und der hat jetzt da eben da diesen Chef oder diese Mitarbeiter, die da schwierig sind. Ja, was macht man? Man möchte ja, dass die Beziehung funktioniert. Und dann sagt man mal nichts. Also man ist eigentlich unzufrieden, man sollte eigentlich mal etwas sagen, aber man sagt eben nichts und immer der eine Mitarbeiter und so weiter, aber man sagt mal nichts, man möchte die Beziehung nicht kaputt machen. Und jetzt leidet der Familienvater, ja was passiert, wenn der am Abend nach Hause kommt? Jetzt sind da die Kinder, vielleicht gerade etwas laut am Tisch und jetzt beginnt der Vater zu schreien und die Kinder wissen gar nicht, was los ist. Weil der Papa die Spannung vom Geschäft nach Hause genommen hat. Und da entlädt es sich dann. Dann jetzt merken wir, warum Beziehungen gar nicht so einfach sind. Weil der Mensch eben nicht einfach ein Roboter ist und jetzt sind wir da und das ist nur gerade das, was jetzt ist. Sondern wir bringen eben immer die Dinge mit, die da in der Vergangenheit eben gewesen sind. Und darum gar nicht so einfach. Ich habe festgestellt, das ist auch etwas, was es unter Führungspersonen vor allem gibt. Und ich denke so an Politiker. Also Politiker, was die doch eins abbekommen. Denn die müssen Entscheidungen fällen. Aber wenn man eine Entscheidung trifft und jemandem passt das nicht, ja, dann reagiert der, ja, wo kann ich jetzt abkübeln? Dann ist der Politiker eben dem, den man dann beschimpft. Oder ich denke an Ärzte. Da wird die Person nicht gesund, aber der Arzt ist jetzt eben schuld, dass die Person nicht gesund wird. Und dann wird da geschumpfen und mit Gericht gedroht oder weiß ich nicht was. Oder ich denke da an das Eishockey oder an den Fußball. Ja, wenn die Mannschaft nicht gewinnt, wer ist schuld? Wer ist schuld? Und die Mannschaft nicht gewinnt? Ja, der Trainer. Der Trainer ist schuld. Ja. Der Trainer, der hatte gar nicht mitgespielt, oder? Aber der Trainer ist schuld. Und dann wird so richtig geknallt. Und das gibt es im Christlichen auch. Oder dann ist der Leiter die Schuld. Weil dann als Leitungsperson muss man Entscheidungen fällen und die passen nicht immer allen. Das ist logisch, wir sind verschiedene Menschen und dann geht eben vieles da auch kaputt in Beziehungen. Im 1. Korinther 1 bis 4 wird das ausführlich thematisiert, diese Spannungen untereinander, auch in der Gemeinde. Aber ich lese jetzt nicht alle vier Kapitel, aber ich nehme da ab Kapitel 1, Vers 10. Ich ermahne euch aber, Brüder und Schwestern, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr alle mit einer Stimme, also in demselben Geist, redet, und lasst keine Spaltung unter euch sein, sondern haltet aneinander fest in einem Sinn und in einer Meinung. Da, jetzt geht es nicht darum, dass ich auch mal anderer Meinung sein darf. Ich darf das sogar kommunizieren, aber die Frage ist, wie arbeiten wir miteinander? Also ich darf den anderen immer auch leben lassen, auch wenn ich anderer Meinung bin. Vers 11, denn es ist mir bekannt geworden durch über euch, meine Brüder und Schwestern, durch die Leute der Chloe, dass Streit unter euch ist. Ich meine aber dies, dass unter euch der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, der dritte ich zu Kephas, also zu Petrus, und der vierte ich zu Christus. Wie ist Christus etwa zerteilt? Wurde denn Paulus für euch gekreuzigt? Oder da war der Paulus so von Ende des Jahres 50 bis zu Beginn des Jahres 52 für 1,5 Jahre in Korinth und hat dort die Gemeinde gegründet. Und er hat da die Gemeinde gebaut. Aber er ist ein Pionier, er muss wieder weitergehen. Und so ist dann der Apollos als nächster Gemeindeleiter dazugekommen. Apostelgeschichte 18 und dann 19 berichtet davon. Und jetzt ist der Apollos gekommen. Und jetzt, was ist in der Gemeinde geschehen? Jetzt waren da einige, die hatten gesagt, also wir müssen den Paulus wieder zurückholen. Der Paulus, der hat es richtig gemacht. Oder der ist ein Gemeindegründer und der arbeitet 120% und der ist theologisch gut drauf und so weiter. Der Apollos, das ist ein Schlappbier. Da. So. Und die Zweiten haben gesagt, oh, zum Glück ist der Paulus weg. Denn der war immer so streng und da musste man immer so viel leisten. Jetzt der Paulus, der Apollos, der ist jetzt mehr ein Hirte und der macht jetzt mal Strukturen und so weiter. Ach gut, ist jetzt der Apollos da. Und die Dritten haben gesagt, wir haben den falschen Gemeindeleiter gewählt. Wir hätten den Petrus wählen sollen, denn der Petrus war ja mit Jesus unterwegs. Also wenn wir möglichst nahe am Original sein wollen, dann hätten wir den Petrus wählen müssen. Also, wir haben den falschen. Und die Vierten haben gesagt, ja komm, wir gehören doch zu Christus, wir brauchen doch keinen Leiter, der Heilige Geist führt uns zusammen. Ja. Und jetzt streiten die da miteinander und das in einer christlichen Gemeinde. Kommt uns das irgendwie bekannt vor? Gibt es auch unter Christen Spannungen? Ja, das ist eben so ein Beispiel. So, was machen wir jetzt, wenn das eben so da ist? Und jetzt sagt Paulus, er fährt dann im Kapitel 3 dann weiter, ich, Brüder und Schwestern, konnte zu euch nicht reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, denn ihr seid noch fleischlich. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr dann nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise. Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Also was sagt da jetzt der Paulus, wie wir jetzt mit dem umgehen können? Oder manchmal ist man als Mensch nicht so gesättigt. Das wäre eigentlich der Weg von Gott, oder dass wir so richtig gefüllt sind, oder wenn jetzt ein Mensch an Jesus beginnt zu glauben, wohnt dann Jesus da im Herzen drinnen. Und seine Idee ist jetzt, dass wir so richtig gefüllt sind mit dem Geist Gottes. Ja, wenn das der Fall ist, dann kann man ganz viele Dinge übersehen im positiven Sinne, weil dann ist man selber gesättigt. Aber wenn man das nicht ist, dann knallt es dann eben so richtig. Und jetzt sagt der Paulus, nee, also das ist jetzt nicht gerade die Idee gewesen. Und jetzt ab Vers 5 gibt er eine Perspektive. Was ist nun Apollos? Was ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid. Und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der etwas pflanzt, noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Also Paulus sagt, komm, jeder in der Gemeinde wollte, dass der Gemeindeleiter mehr so ist, wie man selber ist. Ja, wenn das alle wollen würden, dann ist eben Spaltung da. Das geht nicht. Und Paulus sagt jetzt, schau mal, das eigentliche Wachstum kommt doch gar nicht vom Leiter. Das kommt doch von Gott. Und was sind jetzt die einen und die anderen? Das sind Diener Gottes, aber keiner der Diener Gottes hat alles. Das ist ganz normal. Der Paulus ist der, der pflanzt und der Apollos ist der, der begießt. Und natürlich kann es jetzt sein, dass dir es mehr zusagt, dass jemand pflanzt, vor allem. und dem anderen gefällt es besser, dass jemand begießt. Und jetzt geht es darum, dass ich lerne, in diesem Spannungsfeld umzugehen. Also nicht der Pastor müsste mehr so sein wie ich. Ja, wenn das alle wollen, dann geht's nicht. Sondern ich bin dankbar für das, was kommt von der einen Seite, aber die andere Seite ist im Moment vielleicht nicht abgedeckt. Und das ist normal. Also jetzt nicht, wenn man jetzt den Apollos vor sich hat, denken, der Apollos müsste mehr Paulus sein oder umgekehrt. Paulus sagt, nein, es ist in der Breite da. Ich darf ein Teil sein und der andere ist aber anders und das ist in Ordnung. Also diesen Stress sich nicht machen, der andere müsste anders sein. Und Paulus fährt dann noch weiter im Kapitel 4, Vers 6. Dies aber, Brüder und Schwestern, habe ich auf mich selbst und Apollos gedeutet, um euretwillen, dass ihr an uns lernt, was es heißt, nicht über das hinaus, was geschrieben steht, auf das ich bei euch keine für den einen noch den anderen aufblase. Aufblase heißt, ich bin richtig, du bist falsch, du müsstest so sein wie ich. Oder wenn das passiert, dann können wir nicht zusammen gutschieren, das geht nicht. Und es braucht immer wieder das sich selber zurücknehmen können. Ja, ich habe diese Meinung, ich darf die auch sagen, aber es muss immer im Miteinander sein. Ich darf mich nicht über den anderen erheben, den anderen höher achten als ich selber. Das bleibt immer bestehen. Und das ist eine Kunst, das aushalten zu können, wenn es dann eben vielleicht mal nicht ganz so rund läuft. So, wie kann ich das jetzt machen? Oder sagen wir, da ist so eine Person, die möchte die Beziehung halten. Und dann sagt man häufig ja, obwohl man nein meint. Könntest du noch das machen, sagt der Chef. Ja, ich mach's. Eigentlich hat man keine Zeit und das Know-how dazu fehlt auch. Aber man sagt ja, man möchte die Beziehung ja gut haben mit Gott. Aber das bedeutet, dass ich dann häufig gar nicht mehr mich selber bin. Oder Gott hat uns auf eine bestimmte Art und Weise gemacht, dass ich so sein kann, wie ich bin, dass ich authentisch sein kann, dass ich auch zu mir stehen kann. Wenn ich jetzt aber die ganze Zeit ja sage, aber nein meine, dann bin ich nicht mehr so, wie Gott mich gemacht hat. Und dann führt das dazu, dass ich die ganze Zeit Dinge herunterschlucke, die dann irgendwo einen Ersatz brauchen. Und deswegen knallt es dann in den Beziehungen, weil ich nicht mich selbst bin. Weil ich irgendwie versuche, eine Beziehung zu halten, die aber dann gar nicht da ist. Natürlich die stille Zeit, Bibel lesen, Gebet, kann da vieles ausbalancieren, aber es ist wichtig, dass ich lerne, auch zu mir eben stehen zu können. Oder denn sonst beginne ich, mit Drittpersonen über eine Person zu sprechen. Hey, findest du nicht auch, ist doch völlig idiotisch und das, der blöde Chef und weiß ich nicht was. Ja, das passiert, wenn ich eben selber auch nicht so richtig ganz gefüllt bin. Oder wenn ich dann nur so halb voll von Gott bin, ja, dann passiert das. Dann brauche ich irgendeinen Ersatz und deswegen beginne ich dann gegen andere zu kritisieren, dann werde ich unzufrieden. So, was können wir machen, wenn wir jetzt so in Spannungen drinnen sind? Das eine ist immer gut, schlafe zweimal darüber. Also wenn so ein Mail kommt, nur schon, wenn der Titel erscheint oder nur schon der Name, dann bist du ja innerlich bereits schon auf 180. Je nachdem, wer das ist, der schreibt, oder dann explodiert bereits etwas. Und jetzt nicht sofort schreiben, denn jetzt bin ich voller Emotionen und jetzt sage ich es da mal richtig so, dann im Fall nicht. Hey, zweimal darüber schlafen. Denn wir brauchen ein bisschen Abstand, denn wir sind jetzt aufgeraut und wenn da die Kritik kommt, dann kann ich da eben nicht... Nein. Schlaf mal darüber. Oder wenn es in der Sitzung ist, oder, und jetzt, was mache ich jetzt? Jetzt muss ich mich doch verteidigen, jetzt hat der mich angegriffen. Ja, auch dann kannst du sagen, ich nehme zur Kenntnis, was du jetzt gerade gesagt hast. Ich nehme auch zur Kenntnis, wie du es gerade gesagt hast. Ich werde mir das überlegen, ich werde mich in einigen Tagen melden. Hey, kannst du den Ball gleich zurückschieben? Also nicht gleich reagieren, du musst nicht sofort reagieren, wenn irgendwo eine Spannung ist. Du kannst es mal ein bisschen zurücknehmen und zuerst einmal da ein bisschen in einen Abstand hineinkommen. Weißt du, manchmal sind die Situationen ja wirklich blöde, du kannst ja nicht einfach die Situation ändern. Oder sagen wir, du bist auf der Autobahn, du fährst und du merkst, du bist zeitlich ein bisschen knapp, du musst ein bisschen mehr Gas geben und jetzt ist vor dir gerade so einigermaßen auf der Überholspur frei, oder? Gibst so richtig Gas, vor dir noch zwei Lastwagen und im letzten Moment geht der hintere Lastwagen, kommt er nach vorne. Du musst voll abbremsen. Ja, was löst das in dir aus? Was ist das für ein Dschumpel? Weiß dann der das nicht? Jetzt machen die da 10 Kilometer ein Elefantenrennen. Und ich muss jetzt da hinten und so. Und dann werden die Gedanken so ganz groß, oder? Und das Dumme ist dann noch, die Gedanken werden immer noch größer, obwohl die Situation einfach ist, wie sie ist. Und dann ist es wirklich dumm, oder? Links die Leitplanke, vorne der Lastwagen, rechts mit der Zeit der andere Lastwagen, hinten drücken die auch schon. Hey, du kommst nicht weg. Und du bist wütend und jetzt rufe ich der Polizei an und das geht doch nicht und das müsste man verbieten und so. So, was mache ich jetzt in der Situation? Du kannst nicht einfach auf Knopfdruck die Situation ändern. Und das ist ja häufig im Geschäft auch so. Du kannst den Chef nicht einfach, zack, ein Gebet und dann ist es anders. Das ist ja so der Wunsch, den wir Christen haben. Ein Gebet und alles ist anders. Ja, in der Regel ist nicht so. Und jetzt bist du da drinnen. Also, wenn du jetzt Auto fährst und der Lastwagenfahrer eben da dieser Dschumpel ist, oder? Den kannst du nicht ändern. Was machst du jetzt? Die Situation kannst du nicht ändern. Aber weißt du, was du kannst? Du kannst deine Einstellung zur Situation verändern. Oder du kannst dir zum Beispiel überlegen, wieso ist jetzt wohl dieser Lastwagenfahrer da rausgefahren? Steht der selber unter Zeitdruck? Oder? Und dann hat er irgendwie noch so eine Wattautonummer. Ja, wenn ich jetzt dem da die ganze Schweiz da hinten nachfahren muss, aber ich kann 5 Kilometer schneller fahren, oder? Als Lastwagen. Also ich überhole jetzt, jetzt sind wenig Auto da. Könnte es sein, dass der Angst hat, wenn der ankommt, dass sein Spediteur mit dem Walholz dort steht und ihn anklagt, du bist zu spät. Zeit ist Geld, Lastwagen sowieso. Also, die Situation kann ich nicht verändern, aber meine Einstellung zur Situation, die kann ich ändern. Könnte es sein, dass der Lastwagenfahrer selber in einer Schwierigkeit drinnen ist? Aha. Oder jetzt löst sich in mir drinnen etwas. Die Situation ist immer noch die gleiche, ich bin immer noch so am Fahren. Aber die Perspektive ist anders. Ja, du kannst noch mehr mal überlegen. Ja, könnte es denn sein, dass ich da böse auf den bin, weil ich wütend auf mich selbst bin, weil ich zu spät abgefahren bin. So, jetzt kommt er aus mir selber heraus, irgend so etwas. Ja. Ja, das passiert schnell. Ich bin wütend auf mich, weil ich zu spät abgefahren bin und das entlädt sich jetzt beim anderen, weil der da auf die andere Spur gekommen ist. Und wenn ich jetzt das reflektiere, dann ändert sich meine Einstellung zur Situation. Ich bin immer noch hinter dem Lastwagen. Aber ich merke, der andere ist da vielleicht auch ein armer Tropf und vielleicht ist die Wut mehr die Wut wegen mir selbst, gar nicht wegen dem anderen. Und so kann ich mich wieder einbalancieren. Jetzt bin ich nicht einfach ausgeliefert, sondern die Situation, doch, die kann ich ja steuern. Paulus nimmt das im Römer 14, Vers 13 auch auf. Er sagt dort, richtet vielmehr darauf euren Sinn, dass niemand seinem Bruder einen Anstoß oder ein Ärgernis bereite. So, ja, jetzt bin ich da wütend. Und das ist ungerecht. Und jetzt darauf schauen, nein, stopp, so ist es im Reich Gottes nicht gedacht. Also wir sollen jetzt nicht so handeln, dass der andere deswegen dann jetzt in eine Krise fällt wegen mir. Nein, dann habe ich nicht richtig gehandelt. Also, da merken wir, es geht darum, dass ich versuche, die Situation zu überblicken. Also über den Konflikt hinwegsehen kann. Was ist jetzt hilfreich für den anderen und nicht nur mich sehe? Denn sonst bin ich da voll im Schlamassel dann drin und komme erst recht nicht mehr los. Dann heißt es dann in Vers 15, Wenn aber dein Bruder wegen deiner Speise betrübt wird, so handelst du nicht mehr nach der Liebe. Bringe nicht durch deine Speise den ins Verderben, für den Christus gestorben ist. Oder die Situation damals, die Juden, die hatten ja kein Schweinefleisch gegessen. Und jetzt kommt Paulus und sagt, doch, wir dürfen jetzt Schweinefleisch essen. Das ist ein Zeremonialgebot, das hat Christus erfüllt. Man darf. Aber jetzt, was sagt Paulus? Nein, keinen Anstoß geben. Er verzichtet lieber darauf, mit diesen Leuten Schweinefleisch zu essen, als dass der andere ein schlechtes Gewissen bekommt. Er verzichtet darauf. Er geht eben gerade mit den Menschen mit. Und jetzt drückt Paulus seine noch so korrekte Haltung nicht dem anderen auf. Das finde ich interessant. Denn theologisch hat er ja recht. Man darf Schweinefleisch essen heute. Aber Paulus sieht, dass die Juden sich das anders gewohnt sind. Und jetzt sagt er, die Schwachen im Glauben, okay, jetzt trete ich, der ich stark bin, einen Schritt zurück und nicht umgekehrt. Natürlich, das Fernziel soll dann schon sein, dass der auch lernt, in die Freiheit hineinzukommen, natürlich. Aber gerade im Moment hat die Liebe höhere Priorität als die Wahrheit. Oh, das ist da. Ist das so? Es bleiben Glaube, Hoffnung, Liebe. Die Liebe ist die größte unter ihnen. Oder im 13, Vers 2 heißt, und wenn ich alle Erkenntnis hätte und alle Prophetie und, alles picobello, korrekt, aber ich hätte der Liebe nicht, dann wäre ich nichts. Oder punktuell hat die Liebe Vorrang, nicht die Wahrheit. Manchmal ticken wir so rationalistisch, es muss korrekt sein. Muss ich sagen, ja, dann längerfristig schon, ja. Aber im Moment zählt die Liebe. Das ist das Erste. Und viele Spannungen bauen sich auf, weil ich nur noch die Sache sehe und gar nicht mehr den Menschen. Nein, zuerst die Liebe. Und jetzt haben wir da gelesen, der Bruder, für den doch Christus gestorben ist. Ah, was heißt das? Also sagen wir, da ist Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Und jetzt kann ich mir ja überlegen, aha, wenn doch Jesus für diese Person gestorben ist, dann hat er doch da sein Auge auf die Person geworfen. So, ich mache da mal ein Auge. Und jetzt schaut doch Gott diese Person an. Könnte es denn sein, dass vielleicht Jesus selber mit dieser Person am Arbeiten ist? Ja, die ist vielleicht tatsächlich noch nicht ganz vollkommen hundertprozentig heilig. Ja, mag ja sein. Aber glaubst du nicht, dass Gott an dieser Person am Arbeiten ist? Das heißt für dich, dass du auch lernen kannst, den Blick auf Gott gerichtet zu haben. Gott, was ist gerade bei dieser anderen Person? Also, dass ich nicht nur meine Sicht sehe, das läuft falsch. Ja, stimmt ja vielleicht. Sondern, dass man sieht, Gott, wie siehst du gerade diese Person? Und man dann merkt, aha, ja, Gott ist ja dran. Meine Aufgabe ist, diese Person zu begleiten mit Geduld. Gott ist dran. Wir kämpfen manchmal, weil es für mich nicht stimmt, wo Gott sagt, du, easy, ich bringe das dann schon hin. Deine Aufgabe ist zu lieben, nicht zu kritisieren. Und jetzt geht es nicht darum, dass man nie etwas sagen darf, aber die Frage ist, wie? Oder keinen Anstoß erregen bedeutet nicht, man darf nichts sagen, aber nicht so, dass es knallt. Das ist nicht die Aufgabe, die wir haben. Paulus fährt dann im Römer 14, Vers 17 weiter, das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken. Oder die Juden, die gesagt haben, man darf kein Schweinefleisch essen. Nein, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist zuerst. Zuerst diese Liebe, zuerst diese Gerechtigkeit, zuerst die Kultur des Reiches Gottes. Das soll zuerst sein. Und nicht ist es jetzt Wahrheit, dass man das darf und das darf nicht. Ja, in der Theorie hat das immer Dominanz. Aber das ist nicht das Erste. So dass wir lernen können, den Blick nach oben zu halten. Was heißt das also für uns? Wir können uns reflektieren. Ich kann überlegen, wenn jetzt irgend so ein ein Spannungsfeld da ist, was läuft gerade ab. Ich kann zum einen bei mir schauen, was kommt da aus mir gerade heraus. Nein, so. Also, wenn jetzt irgendetwas ist, was ist mein Anteil? Dass ich das immer zuerst überlege, bevor ich etwas sage. Und was läuft gerade beim anderen ab? Oder der andere hat eben auch jetzt seine Situation. Was läuft gerade beim anderen ab? Und dass ich das zuerst überlege. Aha, der andere ist vielleicht auch ein armer Tropf, weil der gerade in einem Spannungsfeld ist. Und bei mir ist vielleicht eben auch etwas. So, dass ich über die Problematik sehen kann und manchmal geht das nicht, dann brauche ich eben den Link ganz oben durch. Gott, da habe ich jetzt Mühe mit dieser Person. Aber wie siehst du sie? Was kann ich beitragen, dass du mit der Person zum Ziel kommst? Ja, Gott hat ja einen Weg. Gott will die Person nicht einfach sein lassen, wie sie ist. Also, was kann ich beitragen, dass es geht? Und darum nicht dem anderen zum Konflikt werden. Sonst ist es eher ein Zeichen dafür, dass ich selber nicht so ganz gefühlt bin. Sondern so in Gott sein, dass man über die Spannung hinübersehen kann. Ist schwierig, weil ich habe ja immer eine Vergangenheit und der andere eben auch. Aber das kann ich ja reflektieren. Das kann ich ja immer wieder zur Ruhe kommen. Immer wieder mal einen Schritt zurück. Was würde jetzt Jesus, was würde jetzt Paulus in der Situation? Das müssen wir trainieren, das ist nicht so einfach. Aber das Wort Gottes zeigt uns, wie es gedacht ist. Und darum, komm, lass uns beten. Lass uns beten, dass wir Menschen, die uns Mühe machen, vielleicht über Jahre hinweg Mühe machen, dass wir sie immer wieder neu mit den Augen Gottes sehen können. Denn menschlich ist das immer schwierig, weil da bei uns selber so viel abläuft. Und dort, wo wir merken, da sind wir selber Verletzte, dass wir das aufarbeiten. Und dort, wo wir sehen, dass der andere seine Verletzungen hat, dass wir ihm helfen können, dass er es aufarbeiten kann. So können Beziehungen neu gebaut werden. Vater im Himmel, das ist manchmal so schwierig, in Beziehungen zu sein. Ah! Vater, hilf uns, dass wir nicht nur das sehen, was nicht klappt, sondern dass wir auch uns selber wahrnehmen. Was läuft gerade in mir ab? Und dass wir so auch sensibler werden für den anderen. Was läuft denn gerade im anderen ab? Dass wir ihn verstehen. Dass wir eine andere Einstellung zur Situation erhalten. Ja, vielmehr gib uns die Perspektive, wie du die Menschen siehst, wo du gerade dran bist. Was mein Anteil ist für diese Person. Und so bitten wir um Vergebung für uns selber, wo wir gerade nicht auf das geachtet hatten, wo wir zum Anstoß wurden für andere. Jesus, da brauchen wir Vergebung. Dort, wo wir selber gefehlt haben an anderen. Aber auch dort, wo wir nicht richtig reagieren konnten, jemand uns angegriffen hat und wir konnten es nicht handeln. Und die Situation ist weiter explodiert. Jesus, nimm du mich immer wieder in deine Ruhe, dass ich Übersicht behalten kann. Dass ich nicht sofort reagiere, sondern dass ich in deiner Ruhe sein kann. Dass ich die Situation einordnen kann. Heile du mich und heile mein Gegenüber. Dort, wo eben Dinge sind, die triggern und wehtun. Danke, kennst du uns. Und danke, weißt du, was wir gerade brauchen. Du bist gut und bei dir ist Hoffnung. Danke, Jesus. Amen.